Wir haben heute miteinander noch das Abendmahl. Und weil das so ist, habe ich mir erlaubt, mir Gedanken über das Abendmahl zu machen für die heutige Predigt. Wir haben letzte Sonntag viel über die Bunde von Gott mit uns Menschen gehört. Und das Abendmahl ist auch so ein Bund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Ich bin mir bewusst, dass ich nicht alle Aspekte vorheben konnte. Aber drei von denen werde ich am Morgen reden. Drei Dimensionen vom Abendmahl. Hast du schon mal überlegt, das Abendmahl alleine zu nehmen? Das wäre ja denkbar, so alleine bei deiner persönlichen stillen Zeit. Du nimmst ein bisschen Brot, legst es auf ein schönes Tauerli. Dann schüttest du einen Schluck Wein in ein Glas. Du dankst Gott für Brot und Wein, bekennst deine Schulden vor ihm und dankst für die Vergebung. Und dann lese ich noch die Einsetzungsworte, zum Beispiel aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Ja, und dann nimmst du das Brot und den Wein mit dem Wort Christi lieb für mich gegeben. Dann nimmst du das Glas und siehst, Christi Blut für mich geben. Klingt irgendwie ein bisschen komisch, oder? Allein das Abendmahl feiern wäre ein bisschen ungewohnt, aber vielleicht ein bisschen komisch und macht irgendwo durch keinen Sinn. Aber die Möglichkeit gibt es. Und ich möchte an dieser Stelle auch gerne wieder mal sagen und anbieten, dass wenn jemand nicht im Stang mehr ist, in die Kirche zu kommen, daher zu kommen, in die Gemeinde zu kommen, weil er krank ist, ins Bett gebunden, bin ich gerne bereit, oder auch alle anderen Ältesten, zu ihm herzukommen. Aber dann würde ich möglichst viele Verwandte schauen, einzuladen und möglichst viel vor der Gemeinde, Schwestern, Brüder schauen, einzuladen. So, dass am Krankenbett eine Gemeinschaft von Christen versammelt ist. Weil das Abendmahl alleine feiern macht irgendwie keinen Sinn. Das Abendmahl wird selbstverständlich in der Gemeinschaft gefeiert. Es ist ein Gemeinschaftsmahl. Aber ich möchte die Selbstverständlichkeit einmal kritisch hinterfragen. Kann es sein, dass wir zwar in der Gemeinschaft das Abendmahl nehmen, und doch jedes für sich alleine das Abendmahl feiert. Ich meine, wir können ja zusammen mit anderen Christen zum Tisch führen kommen, so wie wir es letztes Mal gemacht haben, aber doch jedes für sich alleine das Abendmahl feiern. Man kann für sich das Brot nehmen und essen, für sich den Becher nehmen und reichen und dabei den anderen neben sich ganz vergessen. Dann bin ich ganz für mich alleine mit meinem Herr. Ich nehme sein Geschenk an, für mich alleine. Das ist doch im Prinzip ohne ein Abendmahl für sich alleine. Noch mehr bei der Gruppe von Christen. Weil man es halt in der Regel in der Gemeinde nimmt. Mir dünkt, ich glaube, das habe ich schon mehr gesehen, dass wir in unserer westlichen Kultur sehr individualistisch glauben. Und das wird durch den Trend vom Individualismus noch verstärkt. Ich gehe in Gottesdienst, weil ich Gott möchte begegnen. Der Gottesdienst muss meinen Bedürfnissen entsprechen. Im Abendmahl begegne ich meinem Herr im Brot und Wein. Und das Brot muss für mich die richtige Form, Grösse und Konsistenz haben. Und im Becher hätte ich gerne so viel, wie ich möchte haben. Ich nehme für mich die Stärkung und Gewissheit an. Ich bete für mich in Stille. Und so weiter. Das ist nicht falsch. Aber ich glaube, dass das sehr einseitig und eindimensional gedacht ist. Der Gottesdienst und besonders das Abendmahl hat mehr Dimensionen. Der Apostel Paulus geht im 1. Korintherbrief auf das Abendmahl ein. Und er deutet dort drei Dimensionen an. Im Kapitel 10, 16 und 17 schreibt er: Haben wir durch den Abendmahlskelch, über den wir das Dankgebet sprechen, nicht Anteil am Blut, das Christus für uns vergossen hat? Haben wir durch das Brot, das wir brechen und gemeinsam essen, nicht Anteil an seinem Leib? Es gibt beim Abendmahl nur ein Brot. Und obwohl wir so viele sind, sind wir doch ein Leib, weil wir alle von dem einen Brot essen. Die Sätze sind keine Lehre über das Abendmahl. Was ist überhaupt interessant, dass es im Neuen Testament keine Abendmahlslehre gibt. Es gibt nur die Berichte aus den Evangelien mit dem Hinweis von Jesus: Das tut zu meinem Gedächtnis. Im Johannesevangelium finden wir das Abendmahl in der Brotrede im Zusammenhang mit der Speisung der 5000. In der Apostelgeschichte wird berichtet, wie die Christen in den Häusern und ihren Versammlungen das Mahl gefeiert haben. Dann zumal ist das Abendmahl einfach so gefeiert worden, ohne irgendwie theologisch zu begründen oder auszulegen, was da im Einzelnen genau passiert. Hier im ersten Brief an die Korinther erwähnt der Paulus das Abendmahl, um etwas zu begründen. Der Paulus geht auf Missstände in der Gemeinde ein und argumentiert mit dem Abendmahl. So sind die Sätze keine theoretische Abhandlung über das Abendmahl, sondern ein Argument gegen Missstände in der Gemeinde. Das wird schon durch den Stil der Fragen deutlich. Haben wir nicht Anteil am Blut und am Leib? Die Missstände, die Paulus anspricht, kann man vielleicht als frommen Individualismus bezeichnen. Es hat also schon unter den Christen zu Korinth Individualisten gegeben. Ist also nichts Neues. Und so sind wir wieder bei meinem Gedanken vom Anfang. Der Individualismus in der Gemeinde. Wir glauben individuell. Wir pflegen eine Frömmigkeit, die wir uns selber genügen. Wir glauben jedes für sich. Mein Jesus, mein Retter, mein Jesus und ich. Das muss ich mit mir alleine ausmachen. Die Freiheit nehme ich mir. Den Individualisten von denen und heute möchte Paulus mit diesen Worten den Horizont erweitern. Die erste Dimension vom Abendmahl ist die Gemeinschaft mit Christus. Haben wir durch den Abendmahlskelch, über den wir das Dankgebet sprechen, nicht Anteil am Blut, das Christus für uns vergossen hat? Haben wir durch das Brot, das wir brechen und gemeinsam essen, nicht Anteil an seinem Leib? Beim Abendmahl haben wir Gemeinschaft mit dem auferstandenen und erhöhten Christus. Sogar noch mehr. Wir haben Anteil an ihm. Jesus hat beim Abendmahl nicht Brot und Wein gegeben. Er hat sich selber gegeben. Er hat nicht gesehen, das Brot ist wie mein Körper. Oder der Wein steht für mein Blut. Jesus hat gesehen, das ist mein Körper mit mein Leib und das ist mein Blut. Ich habe sogar gelesen, dass es Ausleger gibt, die annehmen, dass in der aramäischen Sprache das kleine Wörtchen ist oder eben ist, gar nicht vorkommen. Grammatikalisch wäre das sogar deichbar, dann hat Jesus nur gesagt, nehmt, esset mein Leib und reicht alle daraus mein Blut, wo für so viele vergossen wird zur Vergebung von Sünden. So wird klar, dass Jesus nicht Brot und Wein gegeben hat, sondern er hat sich selber gegeben. Und weil im Neuen Testament auch nicht darüber nachgedacht wird, wie jetzt das Brot und der Wein genau zu verstehen sind, liegt das Interesse eben nicht auf Brot und Wein, sondern auf Jesus. Jesus, der sich für uns gegeben hat. Darum müssen wir uns nicht den Kopf zerbrechen, was mit Brot und wie es auch alles auf sich hat und ob die Reihenfolge so wichtig ist, wie wir das Abendmahl nehmen. Der Paulus sieht, worum es geht. Mit dem Becher, wo die wir mit einem Dankgebet entgegennehmen, haben wir Gemeinschaft mit dem Blut von Jesus. Und mit dem Brot, das wir brechen, haben wir Gemeinschaft mit Jesus Christus. Wir nehmen Anteil an diesem einen Brot. Durch das nehmen wir Anteil an Jesus Christus. Das Blut steht für seinen Tod. Durch sein Blut, durch seinen Tod, sind wir mit Gott versöhnt, im Reinen. Wer das annimmt, und das ist wichtig, dass wir es annehmen, wird mit Gott versöhnt und bekommt das ewige Leben. Der Leib ist sein Leben, das Jesus für uns gegeben hat. Wer Jesus im Glauben annimmt, der hat das ewige Leben. Im Johannesevangelium sieht Jesus, eben wie der Brotred, Johannes 6, 53, das eine steht unumstößlich fest, wenn ihr den Leib des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Nur wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ihn werde ich am letzten Tag auferwecken. Denn mein Leib ist die lebensnotwendige Nahrung und mein Blut der lebensspendende Trank. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Das ist die erste Dimension vom Abendmahl. Und für viele Christen ist das die einzige. Der Paulus betont aber noch eine zweite. Die Gemeinschaft untereinander. Obwohl wir so viele sind, sind wir doch ein Leib, weil wir alle von dem einen Brot essen. Der Paulus beschreibt hier die logische Konsequenz vom Abendmahl. Wer das Brot isst, wird Teil vom ganzen Brot. Wer am Abendmahl teilnimmt, wird Teil vom Leib Jesu. Und der Leib Jesu steht für Gemeinde. Das heisst, wenn wir am Abendmahl teilnehmen, werden wir Gemeinde. Gerade beim Abendmahl wird so schön bildlich deutlich, dass wir Gemeinde sind. Am Schluss hat jedes ein bisschen Brot, ein bisschen vom Leib Jesu in sich inne. Jedes hat sozusagen ein bisschen Gemein in sich. Käse ist für sich alleine Gemein. Nur zusammen sind wir der Leib von Jesu, seine Gemein. Es wird noch mehr klar. Für zur Gemein zu gehören, müssen wir nichts geben, nur nehmen. Das ist doch riesig. Wo gibt es das heute noch? In der Regel ist es doch so, dass man zuerst muss zahlen oder mindestens etwas muss leisten, bevor man in eine Gruppe oder in einen Verein hineinkommt. In der Gemeinde von Jesus ist es gerade ein Weg herum. Wer will dazugehören, darf etwas nehmen. Durch das, dass wir nehmen, durch das, dass wir Jesus sein Brot und Wein nehmen, annehmen, werden wir Teil von seiner Gemeinde. Diese Dimension soll uns im Abendmahl bewusst werden. Wir sind gerne in der Gefahr, das Prinzip umzukehren. Wir fragen nach dem Nutzen. Was bringt die Person für die Gemeinde? Wo könnte er oder sie mitschaffen? Und wir selber definieren uns auch gerne über unsere Leistung. Ich bin nur dann etwas wert, wenn ich für die Gemeinschaft nützlich bin. Jesus sieht das anders. Zu ihm und zu seiner Gemeinde gehört, wer annimmt. Es kommt nicht darauf ab, was wir zur Gemeinde bringen, sondern dass wir Brot und Wein nehmen. Durch das bekommen wir Anteil an Jesus und wir werden Teil von seiner Gemeinde. Die Unterschiede von uns fallen beim Abendmahl weg. Da sind wir alle Empfangende. Niemand kann sich über einen anderen stellen. Niemand ist wichtiger oder auch weniger wichtig. Alle stehen mit leeren Händen vor Jesus und nehmen sein Leben auf. Das bedeutet, dass die Gemeinde, wo ganz besonders das Abendmahl ein Ort oder der Ort ist, wo wir dürfen schwach sein. Weil es nicht darauf abkommt, was wir bringen und leisten. Wer zur Gemeinde gehören will, darf, ja muss, schwach sein. Wer zur Gemeinde gehören will, muss nichts geben, sondern darf nehmen. Diese Dimension soll uns bewusst werden, wenn wir zusammen zum Tisch vom Herrn kommen. Und diese Dimension macht uns klar, was uns wirklich zusammen hat. Es ist nicht Sympathie oder der Gleichgeschmack. Uns kann nicht ein einheitlicher Kleiderstil zusammen haben oder die Herkunft aus der gleichen Gesellschaft. Die meinen, der Musikstil können die Gemeinde zusammen haben oder spalten. Das glaube ich nicht. Es ist eine Illusion zu meinen, ein einheitlicher Stil würde uns verbinden. Es sind nicht Musikstile und Gottesdienstformen, die trennen oder spalten. Es ist die innere Haltung. Das Abendmahl erinnert uns an die richtige Haltung. Wir sind Gemeinde, weil wir alle zusammen Jesus brauchen. Wir sind alle Sünder. Das ist der grosse gemeinsame Nenner, den wir haben. Wir brauchen alle die Vergebung. Und das macht uns zur Gemeinde. Das ist das, was uns miteinander verbindet. Dass wir das nicht vergessen, soll es uns beim Abendmahl besonders deutlich werden. Es kommt auf unsere Haltung drauf ab. Das ist die dritte Dimension. Aus der Gemeinschaft durch das Abendmahl entsteht eine Verbindlichkeit. Verbindlichkeit. Vielleicht ist es ein komischer Vergleich. Aber ich möchte ihn trotzdem bringen, weil er ganz deutlich zeigt, um was es geht. Kennt ihr das erste Reich von Max und Moritz? Da geht es um die Hühner von der Witwe Bolte. Die einzelnen Brotbätzchen sind miteinander verbunden. Wenn jetzt jedes Huhn ein bisschen Brot frisst, dann sind sie miteinander verbunden. Das meint im Prinzip auch der Paulus, wenn er sagt, wenn wir alle an einem Brot Teil haben, sind wir eh lieb. Also Brot essen verbindet. Das Abendmahl verbindet uns, so wie die Hühner vor Witwe Bolte verbunden sind. Jetzt kommt es einfach darauf ab, wie wir damit umgehen. So sollten wir es nicht machen. Bei den Hühnern vor Witwe Bolte endet es tödlich. Aber an diesem Beispiel können wir gut sehen, was Verbundenheit bedeutet. Jetzt kann nicht mehr jedes Huhn machen oder nicht machen, was es will. Sie müssen sich aufeinander einstellen. Das ist Verbindlichkeit. Der Preis für Verbundenheit ist Verbindlichkeit. Ich kann also nicht Verbundenheit wollen, aber unverbindlich leben. Ich kann nicht Gemeinschaft verlangen, aber gleichzeitig meinem Individualismus nachleben. Die Hühner sind jetzt durch das Brot verbunden. Jetzt kann nicht mehr jedes einfach in die Richtung laufen, was gerade her möchte. Das ist das Ende vom Individualismus. Wenn die Hühner überleben, müssen sie zusammen handeln und in eine Richtung gehen. Ganz so krass wie bei Max und Moritz ist es beim Abendmahl nicht. Aber der Paulus sieht ganz klar, dass Gemeinschaft durch das Abendmahl auch Konsequenzen hat. Die Konsequenz aus dieser Gemeinschaft ist Verbindlichkeit. Und es ist eine Verbindlichkeit in zwei Richtungen. Erstens zu Jesus Christus und zweitens zu den Geschwistern in der Gemeinde. Da ist es eigentlich logisch. Wer verbunden ist, wird verbindlich leben. Der Paulus erinnert mit diesen Worten an die Korinther, an ihre Verbindlichkeit. Zum einen ist es um das unteilte Herangehen an Jesus gegangen. Es hat Korinth Individualisten gegeben, die gemeint, sie könnten machen, was sie wollen. Das ist so weit gegangen, dass sie an heidnischen Opfergottesdiensten teilgenommen haben. Und in diese Situation hat er Paulus gefragt, haben wir durch den Abendmahlskelch, über den wir das Dankgebet sprechen, nicht Anteil am Blut, das Christus für uns vergossen hat? Haben wir durch das Brot, das wir brechen und gemeinsam essen, nicht Anteil an seinem Leib? Und wenn wir dann noch ein bisschen weiterlesen im Korintherbrief, dann schreibt da der Paulus, wie könnt ihr denn gleichzeitig aus dem Becher von den Dämonen trinken? Ihr könnt doch nicht mit Christus Gemeinschaft haben und gleichzeitig mit den Götzen. Der Paulus argumentiert hier mit dem Abendmahl, dass es nicht geht, Gemeinschaft zu haben mit Christus und zugleich anderen Götzen zu dienen. Wer Gemeinschaft mit Christus durch das Abendmahl hat, für den ist es selbstverständlich, dass er sich ganz Christus hergibt. Bei uns geht es nicht um heidnische Götzenopfer. Aber das Prinzip ist das gleiche geblieben. Die Götzen von heute sehen noch mal anders aus. Drogen, Geld, missbrauchte Sexualität, Alkohol, Macht, Erfolg, Internet, Glücksspiel und so weiter. Wer mit Christus Gemeinschaft hat, kann nicht anderen Götzen dienen. Die Konsequenz aus dem Abendmahl ist mein unteilte Hergeben an Jesus. Auch diese Dimension soll uns beim Abendmahl klar werden. Und so soll sich jedes prüfen, wo das moderne Götzen dienet wird oder wo Abhängigkeiten und Bindungen sind. Wer unwürdig das Brot isst oder aus dem Becher vom Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib Jesus, schreibt der Paulus. Unwürdig würde im Sinn von Paulus bedeuten, mit einem geteilten Herz zum Tisch vom Herrn zu kommen. Aus dem unteilten Hergeben an Jesus folgt konsequent das Hergeben an die Gemeinde, an die Geschwister, aus Liebe, Rücksichtnahme und gegenseitigem Respekt. Und das war ein weiteres Problemfeld zu Korinth. Dort wurde eine egoistische und individualistische Frömmigkeit gelebt. Worden. Man war sich selber am wichtigsten und hat die anderen nicht beachtet. Das hat sich dann auch gerade besonders beim Abendmahl gezeigt. Die Reichen haben vor dem Abendmahl ein reichhaltiges Liebesmahl gehalten. Sie hatten Zeit und Geld dafür. Später sind dann die Armen dazugekommen und hungrig müssen das Abendmahl nehmen. Angewerkt und mittellos, ohne ein Liebesmahl vorher mit den anderen Mitchristen zu nehmen. Das ist ein klassisches Beispiel für ein selbstgerechtes und selbstgenügsames Leben und Frömmigkeit. Wo der Bruder und die Schwester vergisst oder nicht achtet oder sogar verachtet. Individualismus. Die Hauptsache ich. Das passt nicht zum Geist vom Abendmahl. Die Verbundenheit durch das Abendmahl hat zur Folge, dass wir aufeinander schauen und füreinander da sind. Dass man einander achtet und hilft. Eine extreme Form vom Individualismus zu Korinth war Streit und Parteibildung in der Gemeinde. Der Paulus hat dann mit dem Erklären vom Abendmahl die Gemeinschaft untereinander gefördert. Beim Abendmahl ist man zur Besinnung gekommen. Man hat gemerkt, dass das Miteinander die Konsequenz vom Abendmahl ist. Egoismus und Individualismus hat da keinen Platz. Sonst macht man sich schuldig am Leib Jesu. Das meint der Paulus mit unwürdigem Abendmahl teilzunehmen. Das Abendmahl versöhnt uns mit Gott. Und so ist die Versöhnung untereinander die Konsequenz. Das sind die drei Dimensionen vom Abendmahl, die ich heute ein bisschen davon erzählen wollte. Das Abendmahl stiftet Gemeinschaft mit Jesus. Wir bekommen durch das Abendmahl Gemeinschaft untereinander. Und daraus entsteht als dritte Dimension eine Verbindlichkeit. Und die Verbindlichkeit zeigt sich in einem unteilten Hergeben an Jesus und der Liebe zu den Geschwistern in der Gemeinde. Und ich muss mich selber fragen und prüfen, Wie wichtig bin ich mir? Fühle ich mich besser als der andere? Oder schlechter? Wir sind alle Sünder. Eine Gemeinschaft von Sündern. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Schuldig vor Gott. Und viel zu häufig auch schuldig vor unseren Geschwistern. Aber Jesus lädt uns ein. Ja, er fordert uns auf. Die und mich. Uns alle zusammen. Nehmt und esset, mein Lieb. Nehmt und reichet, mein Blut. Ich habe es für dich, ich habe es für euch gegeben. Nehmt. Nehmt. Amen. Ich bete. Danke, Vater im Himmel, dass wir so dürfen vor dir zusammenkommen als Gemeinde, als deine Gemeinde und so, wie wir uns auch fühlen, als Einheit, eine Einheit von Sündern. Und danke, hast du uns deinen Sohn geschenkt. Hast du uns die Möglichkeit vom Abendmahl gegeben, wo wir miteinander feiern dürfen, wo wir miteinander dürfen an dein Geschenk denken. Ja, an deinen Tod, Jesus, an dein Blut, das du vergossen hast. Und wir das einfach annehmen, für uns, im Wissen, dass wir nicht besser sind und nicht schlechter, aber dass wir dich brauchen. Amen.